Gartenhelden, ein Weserkurier-Podcast.
Sofern wir in die Natur eingreifen, haben wir strengstens auf die Wiederherstellung ihres Gleichgewichts zu achten. Ein Zitat von Heraklit von Ephesos, einem griechischen Philosophen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden. Mein Name ist Manuela Kanis. Ich bin Online-Redakteurin beim Weserkurier und begeisterte Gärtnerin auf kleinstem Raum. Kennen Sie die Gartenwollbiene? Sie ist etwas kleiner als eine Honigbiene. Und man kann sie aufgrund ihrer schwarz-gelben Zeichnung leicht mit einer Wespe verwechseln. Woran man sie aber vor allem erkennt? Die Männchen verhalten sich sehr territorial. In unserem Garten sind sie bei den Blüten des zottigen Ziehs zu finden, aber auch beim marokkanischen Leinkraut. Sobald andere Bienen oder Schwebfliegen an die Blüten wollen, werden sie von der Wollbiene verjagt. Auch wenn sie größer sind. Eine faszinierende Wildbiene, die ich erst im vergangenen Jahr bei uns entdeckt habe. Wie ich in Folge 4 der Gartenhelden mit Silke Brünn von den Gartenfreunden besprochen habe, brauchen Wildbienen die richtigen Pflanzen, um sich anzusiedeln. Wie eine ideale Umwelt für Wildbienen aussehen kann, zeigt Landwirt Hajo Kiemener. Deshalb nehme ich sie heute mit auf einen Spaziergang auf seinem Wildbienenpfad in Oberneuland. Ich bin heute auf dem Hof Kiemener in Oberneuland und Hajo Kiemener steht neben mir. Wir stehen auf dem Wildbienenpfad und er erklärt mir jetzt einmal kurz, was man hier sehen und erleben kann. Hallo Herr Kiemener, schön, dass Sie bei mir sind.
Ja, hallo Frau Kanis, ich freue mich, dass Sie da sind.
Prima. Was kann ich denn hier bei Ihnen sehen, erleben?
Ja, also wir stehen hier auf unserer ersten Blühfläche, die habe ich vor 5 Jahren angelegt. Mhm. Das ist jetzt praktisch ein Artenschutzprojekt, das wir speziell für vom Aussterben bedrohte Wildbienen angelegt haben. Und mittlerweile habe ich 10 solcher Flächen und auf dieser ersten Fläche haben wir so einen Pfad angelegt, auf dem wir den Leuten zeigen, was wir hier machen, welche Artenschutzmaßnahmen wir hier umsetzen. Und wir haben hier erklärende Schilder und da kann man praktisch lernen, auch viel, auch für sich selber, vielleicht für sein eigenes Verhalten, was man für Wildbienen Gutes tun kann oder wie man vielleicht auch sein Verhalten ändern kann, um denen zu helfen.
Mhm. Warum haben Sie das gemacht? Sie sind Landwirt, sind Sie Biolandwirt?
Nein, ich bin konventionell wirtschaftend. Mhm. Und von daher sicher irgendwo auch ein Teil des Problems.
Ein Teil des Problems, weil?
Ja, durchaus. Habe ich auch lange nicht geglaubt. Ich muss vielleicht so anfangen, vor 5, 6 Jahren kam diese Diskussion auf in den Medien. Insektensterben, Bienensterben, Wildbienensterben. Und es hieß immer wieder, die Landwirtschaft ist schuld. Mhm. Und da habe ich mich schon gefragt, ist das so? Eigentlich hatte ich ein ganz gutes Gewissen. Ich mache schon jahrzehntelang so Blühstreifen. Mit Sonnenblumen, Ölrettich, Senf, Raps, was da alles so drin ist. Mhm. Und auch viel Getummel habe ich da immer beobachtet, viele Bienen. Und dachte eigentlich, alles ist gut. Mhm. Und dann habe ich mich aber mit dem Thema beschäftigt und bin auf einen Vortrag gestoßen von einem Wildbienenexperten, von dem Herrn Witt aus Edewecht. Und der hat praktisch in dem Vortrag erzählt, dass Wildbienen erstmal gar nicht vergleichbar sind mit Honigbienen. Mhm. Ganz andere Arten sind das.
Honigbienen sind quasi die Zuchtschweine der Bienen, wenn man so möchte. Sind quasi, genau. Die werden benutzt wie Zuchttiere.
Ich sage das eigentlich auch immer genauso. Honigbienen sind ein vom Menschen gehaltenes Nutztier. Genauso wie eine Kuh, genauso wie ein Schwein oder ein Huhn. Das ist gut, das ist ja nicht schlecht. Honig ist wertvoll und gesund. Aber letztendlich haben die Honigbienen mit dem Thema Artensterben nichts zu tun.
Genau, weil da kümmern sich die Imker drum. Genau. Und die Völker, natürlich sterben auch mal ein paar Völker aus Gründen,
ja,
Bakterien, Pilze.
Sicher, aber die Art Honigbiene ist nicht vom Aussterben bedroht.
Genau.
Und Wildbienen durchaus. Das war mir aber auch lange Zeit völlig unklar. Da habe ich viel gelernt und die leben halt auch ganz anders, die Wildbienen. Und es gibt eben, grob gesagt, eine Honigbiene, aber in Deutschland über 500 verschiedene Wildbienen, mhm, die auch ganz unterschiedlich leben, ganz unterschiedliche Ansprüche haben. Und darauf bin ich dann praktisch gestoßen und habe dann auch versucht, wirklich was Sinnvolles zu machen.
Das heißt, Sie haben mit einer Fläche angefangen, mit einer Wildbienenfläche?
Genau. Also erstmal bin ich selber angefangen aus eigenem Interesse und habe gesagt, ich mache mal was, was der Experte dann wirklich vorschlägt, was der sagt, das ist sinnvoll. Mhm. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass das sehr aufwendig ist, arbeitsaufwendig und auch teuer. Weil ich hier eine Saatgutmischung verwende, die ist 10-mal so teuer wie eine mit Sonnenblumen und Ölrettich.
Okay, weil es heimische Wildpflanzen sind?
Genau, es sind heimische Kräuter überwiegend, gar nicht mal, also schon gar nicht Blumen, sondern Kräuter, die ja auch alle blühen.
Ja.
Und darauf haben sich halt diese bedrohten Arten spezialisiert.
Mhm.
Die können mit einer Sonnenblume nichts anfangen.
Genau, das ist ja auch mal eine Frage, wie die Blütenform ist und ob sie da überhaupt rankommen.
Genau.
Hummeln sind ja auch Wildbienen, aber die kommen, also die Hummeln, die wir so kennen, Erdhummel.
Ja, genau, es gibt Steinhummel, Wiesenhummel. Genau,
ne?
Genau.
Die kommen an viele Sachen ran, die gehen ja auch an Lavendel und also.
Genau, die sind jetzt auch nicht bedroht. Es gibt aber unter den Hummeln 41 verschiedene Arten, glaube ich. Und da sind durchaus sehr bedrohte Arten dabei, die auch schon sehr selten sind. Die haben sich halt auch wieder auf ganz spezielle Lebensräume und Pollen spezialisiert. Und wenn das immer weniger wird in der Umwelt, dann haben die halt immer mehr ein Problem und sterben irgendwann vielleicht auch aus.
Genau, ist auch eine Lebensraumsache. Ich habe mit Frau Brünn vom Floatrium auch gesprochen über Wildbienen.
Ja.
Und sie hat mir auch erklärt, dass es so eine Hummel gibt, die zum Beispiel in Dünen lebt.
Ja.
Also am Meer, an der Nordsee in Dünen. Aber wenn das da nicht mehr das Angebot da ist, die ist wirklich sehr selten geworden.
Genau, genau. Und das Problem haben auch viele Wildbienen, die zum Teil seit Jahren nicht mehr gesehen werden. Mhm. Da geht es halt A darum, dass die wirklich ganz speziellen Pollen brauchen von irgendeinem Kraut. Wie gesagt, die können mit einer Sonnenblume nichts anfangen. Mhm. Und B, haben die aber auch spezielle Ansprüche an ihren Lebensraum. Also die brauchen zum Teil, die allermeisten Wildbienen nisten im Boden. Das wusste
genau.
Ich vorher auch nicht.
Die brauchen offenen Boden. Ich glaube 70-80% irgendwie so.
Ja, genau. So drei Viertel, sagt man grob, nisten im Boden.
Ja.
Das heißt, die graben im Sommer Gänge in den Boden, legen da Eier rein. Und daraus schlüpft dann im nächsten Jahr der Nachwuchs.
Genau. Und da wir oft keine offenen Flächen mehr haben, zum Beispiel, ist das halt auch ein Problem.
Richtig, genau. Und in der Landwirtschaft ist es halt so, in der Regel wird über Winter der Boden bearbeitet.
Ja.
Das heißt gepflügt oder irgendwie durchgeackert. Und dann ist natürlich so ein Gang zerstört.
Genau. Und die Brut dann wahrscheinlich
Und die Brut
auch.
Leider dann mit, genau. Mhm. Und das ist schon das Problem auch der Landwirtschaft, der intensiven Landwirtschaft. Da sind die Flächen immer größer geworden und man hat immer weniger darauf geachtet, dass so Randbereiche bleiben, in denen die Insekten dann überleben können.
Ja, und da haben Sie jetzt hiermit ein paar Randbereiche geschaffen.
Genau, also letztendlich hat mir der Biologe gesagt, was die Wildbienen wirklich brauchen. Und das versuchen wir denen hier wieder anzubieten. Und letztendlich ist es ja kurios. Eigentlich versuchen wir hier die wilde Natur wieder herzustellen und einfach so anzubieten, wie sie früher mal war.
Mhm. Das heißt, was haben Sie ganz konkret gemacht?
Also wir haben erstmal diese Wildsaatmischung ausgebracht. Da sind 30 verschiedene Kräuter drin, die zum Teil auch schon sehr selten geworden sind. Zum Teil werden die von Hand geerntet, diese Kräutersamen. Und deswegen ist das Ganze auch so teuer.
Ah ja, okay. Hm.
Und das Ganze hat viel Erklärungsbedarf. Also ich hatte hier schon Leute, die haben gesagt, ja, ich habe ja nur eine Patenschaft und möchte mal gucken, wie das hier aussieht. Und dann habe ich gesagt, ja, sie stehen hier auf der Fläche. Und dann haben die gesagt, ja, wie, hier wächst ja nur Unkraut.
Okay, ja, genau, das sieht so aus, ne?
Es sieht auf den ersten Blick so aus, aber letztendlich, jedes Unkraut blüht ja auch. Jedes Unkraut hat irgendwie eine Blüte und hat dann auch Pollen. Und es gibt halt Wildbienen, die brauchen genau den Pollen zum Beispiel einer Kuckuckslichtnelke. Also diese Wildbiene würde auf einer Sonnenblume verhungern und kann auch mit dem Senf oder Raps nichts anfangen. Die braucht halt den Pollen der Kuckuckslichtnelke und wenn das nicht da ist, die Pflanze, dann hat die Biene auch keine Chance. Und deswegen haben wir hier in der Saatgutmischung eben diese speziellen Kräuter, die alle regional ausgesucht sind, die hier vorkommen. Es nützt mir hier auch kein Kraut, was in Bayern wächst. Weil die Wildbiene, die dieses Kraut dann bräuchte, auch nur in Bayern ist.
Genau, ja. Das sind ja auch ganz andere Bodenbedingungen, ganz andere Witterungsbedingungen. Genau. Ne? Hier ist es jetzt zum Beispiel sehr nass gewesen.
Genau, richtig, ja. Das ist jetzt aber nicht grundsätzlich ein Problem. Also wir haben hier einen ziemlich sandigen Boden. Von daher, so nass ist es zum Glück schon gar nicht mehr.
Okay.
Und die ersten Wildbienen sind hier schon geschlüpft. Ich habe schon viele beobachtet und denen scheint es gut zu gehen.
Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja. Sehr schön. Wollen wir ein Stückchen
ja,
auf dem Wildpfad gehen?
Genau,
hier ist so ein Holzschnitzhäcksel oder wie?
Genau, ja, so Hackschnitzel haben wir hier extra so einen Weg angelegt, damit man hier auch mit trockenen Füßen durchkommt.
Ja.
Und links und rechts sieht man, ja, eigentlich Unkraut.
Gras zum Beispiel?
Gras, ja, sind verschiedene Gräser dabei, aber ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch gar nicht, welche Kräuter das alles sind. Also verschiedene Kleearten sind dabei.
Ja.
Im Moment blüht noch nicht viel, jetzt ist es natürlich auch noch sehr früh.
Genau, wir sind ja Ende April, also das
genau.
Geht bald erst los.
Genau, also ab und zu blüht dann schon mal ein Löwenzahn. Da gibt es auch Wildbienen, die da dann schon was mit anfangen können. Aber das Große und Ganze geht eigentlich erst los. Bisher haben die Wildbienen eher so von Obstbäumen gelebt, die schon blühen oder auch schon verblüht sind.
Ja.
Oder ganz früh im Jahr, ganz wichtig, blühen Weiden.
Ja.
Saalweide ist ganz wichtig, genau. Es gibt Wildbienen, die haben sich speziell darauf dann spezialisiert.
Ah ja.
Genau. Hier haben wir jetzt ein Staudenbeet. Sieht auch ein bisschen wild aus, aber letztendlich soll es ja auch alles wild sein. Und ja. Hier haben wir, glaube ich, auch 30 verschiedene Stauden angepflanzt.
Heimische Wildstauden? Oder?
Genau, ja. Genau, ja. Ja. Und da sind so verschiedene Sachen dabei. Ich müsste jetzt mal gucken, Oregano, sowas zum Beispiel aber auch.
Mhm.
Und da gibt es halt Bienen, die sich genau darauf dann auch spezialisiert haben.
Mhm. Ich habe auch gelernt, ich war vor kurzem im BUND-Insektengarten am Weserwehr,
ja.
Wo ja auch verschiedene Strukturen auch gezeigt werden für die Menschen.
Genau.
Und da habe ich, den Garten gibt es seit 2021, November.
Mhm.
Und tatsächlich haben sich da sehr, sehr schnell diese Tiere angesiedelt. Also nicht nur Wildbienen, sondern natürlich auch noch andere Insekten, die da ja vorher gar nicht waren, weil es war wirklich, da war nichts. Und das finde ich wirklich sehr faszinierend, wie schnell die Tiere hierher kommen.
Ich denke, die sind schon da. Aber die suchen natürlich nach optimalen Bedingungen. Und wenn man dann sowas darstellt, dann finden das auch toll und bleiben auch da und vermehren sich dann natürlich auch entsprechend.
Ja.
Und werden auch relativ schnell dann auch mehr.
Ja.
Und das, denke ich mal, haben wir hier auch erreicht. Also wir werden ja wissenschaftlich betreut hier von dem Herrn Witt. Also ich habe da mit dem eine Vereinbarung, dass der uns regelmäßig betreut. Der kommt hierher, kontrolliert die Flächen und fängt auch Bienen, um die Arten zu bestimmen. Und schreibt mir jedes Jahr einen Bericht. Und so können wir auch feststellen, dass Arten mehr werden oder dass er auch mal seltene Arten findet. Wo er dann auch sagt, die haben jetzt ganz spezielle Ansprüche. Und darauf stellen wir unser Projekt dann auch um. So ein Stück weit, dass wir sagen, auf die Art, die benötigt jetzt eine besondere Schräge irgendwie, um darin zu nisten im Sand. Dann nehme ich halt einen Spaten in der Hand und stelle diese Schräge her.
Genau, es geht ja nicht nur um die Pflanzen, sondern auch um die Strukturen, die die Wildbienen brauchen und natürlich auch Nistmaterial.
Genau, das ist alles genauso wichtig. Also nur die Nistfläche reicht nicht, nur der Pollen reicht nicht, es muss halt alles zusammenpassen. Fliegt mal so eine Wildgans über uns weg hier.
Genau, schön.
Ja. Genau, wir haben da drüben so ein, ich sag mal, so ein, ja, eine normale Nisthilfe, was man so kennt, was man eigentlich auch fälschlicherweise als Insektenhotel bezeichnet.
Genau, das ist ja auch so.
Es ist ja kein Hotel, das ist eigentlich schon eine Nisthilfe, da können wir mal hingehen.
Ja.
Und
ein bisschen Totholz haben wir hier auch.
Genau, also Totholz ist den Biologen auch ganz wichtig.
Ja.
Da sind halt diese Bohrlöcher drin von den Würmern, können wir auch mal gucken.
Genau, und Käfern.
Also hier überall diese Wurmlöcher sind da und zum Teil sind die dann auch vom letzten Jahr verschlossen. Dann sind da halt auch Arten drin, die da ihr Nest angelegt haben.
Hm.
Wir müssen mal lange suchen und dann irgendwann werden wir wohl was finden. Hier sieht es so aus, als wenn da ein Loch verschlossen ist.
Ja.
Es gibt halt ganz verschiedene Arten und zum Beispiel Arten, die nisten jetzt nur in Totholz. Also die würden jetzt im Boden nicht nisten.
Ja.
Also ein Viertel der Wildbienen nistet anders, zum Beispiel in Totholz oder in trockenen Stängeln vom letzten Jahr.
Hm.
Und denen versuchen wir halt alles Mögliche hier anzubieten, was früher in der wilden Natur, sag ich mal, einfach da war.
Genau, die Bäume sterben einfach irgendwann ab und dann...
Genau, und dann jahrelang hat mein Vater immer ein großes Osterfeuer gemacht. Alles schön aufgeräumt, sah schön aus.
Klar.
Aber für die Wildbienen war das eher schlecht.
Genau.
Weil die brauchen das tote Holz und ja, seit einigen Jahren machen wir kein Osterfeuer mehr, sondern lassen die toten Bäume, wenn es geht, stehen.
Ja.
Oder wenn sie eine Gefahr sind, säge ich sie um, aber lass sie dann liegen.
Ja.
Und das ist halt optimal dann als neuer Lebensraum.
Genau, ist auch nicht nur für Wildbienen, sondern auch für alles mögliche, Pilze, Flechten, andere Insekten.
Genau, sieht man hier auch schön. Das lebt letztendlich auch alles da drauf.
Genau. Und ich finde es auch eigentlich, also ich finde es nicht hässlich, ne? Also viele wollen ja ganz gerne Ordnung haben und so, aber ich finde, es hat schon was.
Ich glaube, da muss man auch umlernen. Genauso im Garten wie in der Landwirtschaft muss das ja nicht hässlich sein, Unordnung. Das ist halt für mich Natur.
Genau.
Und genauso wie im Urwald, der ist ja auch nicht hässlich, nur weil er unordentlich ist. Da ist halt die Natur praktisch für sich belassen. Und eigentlich ist das ein Kreislauf, der funktioniert perfekt.
Mhm.
Und je weniger der Mensch da eingreift, umso besser ist es.
Ganz genau, da müssen wir auch bei den Wäldern ja umdenken letztendlich, genau, dass man da auch mal Totholz lässt und die Bäume wachsen lässt, die da hingehören.
Genau das gleiche Thema, genau, ja. Und so versuchen wir das hier jetzt praktisch dann auch für die Wildbienen schnell darzustellen. Also ich habe jetzt umgefallene Bäume, die irgendwo im Weg lagen, hierher gefahren, hier hingelegt, weil sie hier dann nicht stören. Jo. Und da gehen die relativ schnell dann auch rein und nehmen die Bohrlöcher von den Würmern und nisten dann darin.
Braucht man gar nichts im Baumarkt kaufen.
Nee, also ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie auf dem Balkon was Gutes tun will, dann ist das schwierig, da einen toten Baum hinzulegen.
Definitiv.
Da macht das schon Sinn. Es gibt ja auch so Hartholzglötze, in die dann Löcher gebohrt sind. Genau. Sowas habe ich hier in meiner Nisthilfe dann auch.
Ja.
Da sieht man dann halt auch, das wird gerne angenommen. Hier diese verschlossenen Löcher, da sind jetzt praktisch welche drin und haben das schon zugemacht, haben ihre Eier da praktisch reingelegt.
Ja.
Und dann sieht man auch welche, wo dieser Verschluss wieder auf ist. Es war praktisch vom letzten Jahr die Brut drin und die sind dann jetzt schon geschlüpft.
Genau, ja. Die gehen da ja auch wieder rein. Also die säubern sich das quasi selber oder?
Ja, zum Teil. Also wenn man es denn perfekt machen will, kann man die über Winter auch säubern. Aber letztendlich haben wir hier ganz großes Angebot an Löchern, die suchen sich sonst halt auch neue.
Ja, in der Natur säubert es ja auch keiner.
Nee, genau. Also, genau, da entstehen dann irgendwie wieder neue Löcher und die suchen die sich dann und das ist schon eine spannende Sache. Und sehr schön ist auch bei dieser Nisthilfe, man kann halt wirklich die unheimlich schön beobachten.
Ja.
Gerade aktuell die gehörnte Mauerbiene wird jetzt schon langsam weniger, die fliegt schon seit 4-5 Wochen. Und die nimmt gerne solche Nisthilfen an. Die geht halt auch nicht in den Boden, sondern nistet in solchen Löchern, in solchen Bohrlöchern. Die kann man wunderbar beobachten und die ist aber auch nicht vom Aussterben bedroht.
Ja.
Also bedroht sind eigentlich eher die Arten, die im Boden nisten.
Ja, aber es ist ja trotzdem auch schön, denen einen Lebensraum zu bieten.
Genau, und es ist wirklich sehr gut geeignet, um die zu beobachten.
Ja, und auch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen dann.
Genau, ne? Genau, das überhaupt ja das Thema in den Vordergrund zu rücken, genau.
Man hat ja auch schnellen Erfolg. Also ich habe auch so ein bisschen Holz da bei uns im Garten, wo die dann auch tatsächlich letztes Jahr reingegangen sind. Die sind sonst immer in die Holzhütte in die Löcher reingegangen. Und das ist, ja, ich habe dann auch gegoogelt und gesehen, die ist jetzt nicht vom Aussterben bedroht, aber ich fand es trotzdem schön. Genau. Und das schafft die Aufmerksamkeit für das Thema einfach.
Und genau, um in das Thema vielleicht erstmal einzusteigen. Und dann kann man feststellen, okay, es gibt noch Arten, die sind bedrohter und die haben vielleicht andere Ansprüche. Zum Beispiel habe ich in dieser Nisthilfe auch so Sandelemente, so Sand-Lehm-Elemente. Es gibt Arten, die brauchen jetzt so eine Steilwand aus Sandlehm, aus so einem Gemisch. Die bohren sich dann Löcher selber rein. Die würden wiederum niemals ein vorgebohrtes Loch nehmen. Die machen das selber. Und das sind dann eher schon die bedrohten Arten, die sowas dann nutzen.
Ja.
Und je mehr unterschiedliche Sachen man anbietet, umso besser ist es eigentlich.
Genau, und Sie haben hier über diese Nisthilfen haben Sie ein kleines Dach, damit es nicht so feucht wird.
Genau.
Und ein Gitter, damit die Vögel nicht rankommen.
Ja, das hatten wir anfangs nicht. Und dann gibt es aber Meisen und Spechte, ich glaube, die waren es, die mögen das natürlich sehr gerne als Eiweißquelle, diese Eier und den Pollenvorrat da drin. Die haben das also recht schnell rausgefunden und haben sich da bedient. Und ja, vielleicht ist das auch Natur, vielleicht sollte man es so lassen. Vögel sind ja auch gut. Genau. Auf der anderen Seite möchte ich aber natürlich auch, dass die Bienen Erfolg haben und eben der Nachwuchs hier schlüpft. Von daher haben wir da jetzt einen Schutz davor gemacht.
Ja, und das ist ja auch zum Zeigen. Ne? Das ist ja auch, wenn die Leute herkommen, dass sie was sehen können. Und wenn es alles aufgebohrt ist,
ist es auch nicht schön. Nee, genau.
Nee.
Genau, und ich denke, wenn wir hier mehr Insekten haben auf längere Sicht, dann profitieren die Vögel auch wieder davon. Ja. Insekten sind ja letztendlich dann auch die Nahrungsgrundlage der Vögel und das spielt ja irgendwo alles zusammen.
Genau, das ist das System. Wenn die Insekten sterben, sterben die Vögel auch.
Genau, irgendwo hängt alles zusammen und letztendlich sind wir dann irgendwann selbst auch mit dran und da sollten wir vorher aufpassen und vielleicht rechtzeitig was ändern.
Definitiv.
Ich hätte vielleicht noch eine Anmerkung zu den Insektenhotels. Man kann ja viel auch kaufen im Baumarkt. Und wenn man jetzt selber nicht so viel Ahnung hat, kauft man vielleicht schnell irgendwas, was schön aussieht. Und in aller Regel sind dann da irgendwelche Tannenzapfen drin. Und ich sagte ja schon, es gibt in Deutschland über 500 verschiedene Wildbienenarten. Mhm. Aber es ist nicht eine einzige bekannt, die irgendwas mit Tannenzapfen anfangen kann.
Ja, es wird auch oft gesagt, da können wir irgendwelche Schmetterlinge in diese Schlitze, die überwintern dann da oder irgendwelche anderen Käfer oder Schwebfliegen, aber die gehen da alle gar nicht
rein. Die gehen da gar nicht rein und letztendlich, wenn man jetzt wirklich Wildbienen unterstützen möchte, dann sollte man wirklich sich vernünftig informieren. Es gibt gute Sachen, aber es gibt auch ganz viel Mist.
Genau, es gibt, ich sehe hier auch gerade noch an so einem Holzstamm ist noch ein, ein Holzflock.
Das ist auch ein bisschen besonderer.
Flowby, genau, die Marke kenne ich auch aus dem Internet. Ja. Genau, ja.
Den haben wir tatsächlich letztes Jahr gewonnen.
Ja.
Da haben wir praktisch einen Wettbewerb gewonnen von der Hubert Burda, vom Hubert Burda Verlag. Da wurden bundesweit Artenschutzprojekte gesucht, speziell für bedrohte Wildbienen. Mhm. Und im Bereich Landwirtschaft haben wir den ersten Platz belegt und das ist der Preis für diesen Wettbewerb. Ja, da sind wir eigentlich auch ganz stolz und ich glaube, der Grund, warum wir den Preis gewonnen haben, unter mehreren hundert Bewerbungen, war, glaube ich, dass wir von dem Experten beraten werden.
Mhm.
Also viele legen Blühstreifen an, viele legen irgendwo Totholz hin. Aber diese Expertenberatung ist schon sehr speziell, muss ich sagen. Also der sagt auch Dinge, verlangt auch Dinge praktisch, da wäre ich nie drauf gekommen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel wird sehr speziell, er hat bei uns letztes Jahr eine Schornsteinwespe gefunden.
Okay.
Eine gelbe Schornsteinwespe, die ist ganz selten, ganz bedroht und er hat die also gefunden und konnte, glaube ich, dann die ganze Nacht nicht schlafen. Und dann hat er am nächsten Tag angerufen, hat mir das erzählt. Dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Letztendlich, die braucht für ihr Nest diese Lehmsteilwand.
Ah, okay.
Also eine steile Wand aus Sand-Lehm-Gemisch. Und da bohrt die Löcher rein und baut dann so einen Schornstein davor. Deswegen der Name, gelbe Schornsteinwespe. Ah, das ist so ein krummes Ding. Wahrscheinlich, um den Nesteingang zu tarnen. Wahrscheinlich ist das der Grund, weiß man, glaube ich, nicht so genau. Und jedenfalls hat er gesagt, boah, die ist da, ganz toll, die müssen wir jetzt auch irgendwie unterstützen. Und dann habe ich halt eben diese Lehmsteilwände gebaut.
Mhm.
Und jetzt hoffen wir eben, die ist natürlich selten und wenig, nur, dass sie das findet und annimmt und da Nester anlegt und vielleicht dann mehr wird.
Ja.
Das wäre natürlich eine ganz tolle Geschichte.
Auf jeden Fall.
Da wäre ich aber vorher nie drauf gekommen. Also.
Nee, man sieht das vielleicht und denkt sich, sieht da komisch aus, aber...
Genau, aber es ist schon sehr speziell, aber umso spannender dann auch, das zu beobachten.
Definitiv, ja. Und in den Awards sind auch schon ein paar eingezogen, wie ich sehe.
Genau, ein paar Löcher sind zu. Das ist jetzt auch in den letzten Wochen passiert. Das war jetzt die gehörnte Mauerbiene. Konnte man auch wunderbar beobachten. Die gehen dann immer rein und raus und das sind so... Ja, praktisch etwa 10 cm tiefe Bohrlöcher und darin legen die Zellen an. Also die sammeln erstmal Pollen, legen da so einen Pollenvorrat ein, legen ein Ei darauf und bauen dann praktisch aus Sandgemisch eine Trennwand und legen dann die nächste Zelle an.
Mhm.
Das heißt, in diesem Eingang sind mehrere Brutzellen hintereinander.
Mhm. Und ich habe, meine ich auch gelesen zu haben, dass die männlichen... vorne sind die weiblichen hinten, ja?
Genau. Es ist so, also im nächsten Jahr schlüpfen zuerst die männlichen. Die kann man auch gut erkennen, also bei den gehörnten Mauerbienen, die haben so eine weiße Gesichtsbehaarung.
Mhm.
Und die Weibchen sind da eher schwarz und die Männchen sind kleiner. Also in den ersten Zellen vorne sind tatsächlich Männchen, die schlüpfen zuerst, bleiben dann auch in diesem Eingangsbereich so und warten praktisch, bis die Weibchen schlüpfen.
Und dann?
Und die sind kaum da. Ja, letztendlich, so eine Wildbiene wird auch nur ein paar Wochen alt, also da können sie nicht lange warten, das geht dann ganz schnell. Und letztendlich ist das auch die einzige Aufgabe des Männchens, also das hilft später nicht beim Nestbau und bei gar nichts. Das Weibchen muss dann letztendlich alles selber machen und
Das passiert in der Natur, glaube ich, sehr oft.
Ja, kann man jetzt tiefer einsteigen. Aber,
aber ich finde das ganz spannend, dass halt die Wildbiene selber bestimmen kann, welches Geschlecht das die Eizelle hat in dem Moment. Ne? Dass sie
genau
sagt,
macht, weiß ich auch nicht, aber es ist tatsächlich so gesteuert, dass hinten die Mädels dann aufwachsen und vorne die Jungs und die kommen zuerst raus. Wäre ja auch blöd, wenn es andersrum wäre, dann würde das mit der Befruchtung wahrscheinlich nicht so klappen.
Nee, genau.
Und so sind die Männchen halt zuerst da und sitzen da und warten.
Ja, und was man auch hier sehr schön sieht und auch in den anderen, wir brauchen auch verschieden große Löcher. Das ist ja auch,
genau. Auch
wenn man im Baumarkt geht, die haben oft die gleiche Größe immer und sind auch nicht tief genug im Holz.
Ja, genau.
Und dann spricht man nicht verschiedene Wildbienen an. Tatsächlich.
Genau, also hier sind auch Löcher dabei, die sind 2-3 Millimeter nur breit.
Echt winzig, ja.
Die sind auch noch alle offen, die sind noch nicht belegt. Das ist für Arten, die sind noch gar nicht da, die kommen später im Sommer.
Ja.
Da würde jetzt halt auch eine gehörnte Mauerbiene gar nicht reinpassen, auch wenn sie es dreimal versucht. Da kommen halt ganz andere Arten, die das dann annehmen.
Mhm.
Und das ist schon schön zu beobachten. Das ist eine ganz tolle Sache, auch um Kindern das vielleicht mal zu zeigen. Weil die sind auch alle harmlos, die stechen nicht.
Genau, das muss man auch immer dazu sagen. Ne?
Genau, ja, genau.
Schön. Ja, es ist ein schöner Klotz. Ja, ich kenne die. Hat er auch schon überlegt, ja, von der Marke also, mal was zu besorgen.
Kann ich eigentlich empfehlen. Aber wie gesagt, natürlich muss man sagen, für bedrohte Arten ist eigentlich die Sandnistfläche wichtiger. Ja. Aber da drüben können wir vielleicht noch ein Stück weitergehen.
Dafür braucht man natürlich Platz. Ich meine, so ein Holzklotz aufhängen ist schnell gemacht. Da braucht man ein bisschen Sonne und den gut geeigneten Platz.
Genau, so eine Sandfläche. Hier ist so eine kleine, habe ich jetzt einfach mit dem Trecker so ein bisschen Erde zur Seite geschoben, den Mutterboden auf den Haufen geschoben und dann kommt der weiße Sand hier bei uns, der dann auch nicht so schnell wieder zuwächst. Und das wird dann von den Arten gerne angenommen, entweder so im flachen Bereich. Es gibt aber auch welche, die brauchen diese Steilkante, die man da so sieht.
Ja.
Die würden jetzt nie im flachen Bereich nisten, die bohren sich dann in die Steilkante rein. Und das ist natürlich jetzt im Garten schwieriger darzustellen, aber ich sag mal so Größe einer Sandkiste. Oder tatsächlich Sandkisten werden gerne angenommen. Also wenn die Kinder groß sind, könnte man die Sandkiste trotzdem stehen lassen und die hätte dann durchaus Nutzen.
Aber man braucht dafür anderen Sand.
Ja.
Den Spielsand, der ist nicht geeignet.
Der ist, glaube ich, zu
rund.
Genau, genau. Der soll schon seine Struktur behalten, damit dieser Gang auch erhalten bleibt.
Genau, sonst rieselt das immer
genau,
rein.
Genau.
Aber das ist schon komplex, was die alle für Strukturen brauchen. Das ist schon
sehr, hätte ich also vorher nie gedacht, wäre ich nie drauf gekommen. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige an so einem Artenschutzprojekt, dass man es dann auch richtig umsetzt und nicht irgendwas macht, was man selber meint, was gut ist, aber was letztendlich gar nicht zum Ziel führt.
Und deswegen haben Sie auch die Beratung?
Deswegen haben wir die Beratung, ohne würde es auch nicht gehen. Die ist zwar nicht billig, aber wie gesagt, der weiß Sachen, da käme ich nie drauf.
Und wenn wir schon bei Kosten sind, wie finanzieren Sie das Artenschutzprojekt?
Wir sind praktisch angefangen vor 6 Jahren, wo ich gemerkt habe, das wird sehr teuer und aufwendig, dass wir Werbung dafür gemacht haben und dann Patenschaften praktisch verkauft haben dafür. Dass wir gesagt haben, man kann eine Patenschaft übernehmen für eine Fläche für ein Jahr. Und je mehr Patenschaften reinkommen, umso mehr habe ich die Flächen vergrößert.
Okay.
Und bin letztendlich relativ schnell auf 3 Hektar gekommen, die ich als Ackerfläche umgewandelt habe für die Wildbienen.
Das ist eine Menge. Fehlt Ihnen die Ackerfläche nicht?
Letztendlich schon. Also sonst habe ich da Getreide angebaut, vielleicht auch Erdbeeren oder Spargel. Und jetzt kann ich da halt nichts ernten.
Ja.
Aber ich sehe jetzt eben den Patenschaftsbetrag als Ertrag. Und von daher, ich bin natürlich Unternehmer, ich muss Geld verdienen mit meinem Betrieb. Aber auf dem Wege finanziert sich das und das läuft gut. Und wenn ich dann damit noch Arten schützen kann oder bedrohte Arten vielleicht retten kann, was kann mir Besseres passieren als Landwirt?
Definitiv. Ist so ein bisschen der Ausgleich.
Genau.
Vielleicht.
Genau, genau, richtig, ja. Also ich denke schon, das könnte eine Zukunft sein. Es war erstmal ein Versuch, aber es hat sich bewährt. Und ich denke, das geht weiter und da würde ich mich freuen, auch über weitere Patenschaften. Das muss natürlich immer langfristig laufen, sowas. Also in einem Jahr kann man keine Wildbiene retten.
Nee.
Das muss langfristig laufen und dann sehe ich da durchaus Erfolge.
Und sicher ja auch nicht nur Wildbienen, hier siedeln sich ja auch noch ganz viele andere Insekten, Tiere an.
Genau, das kommt natürlich dann automatisch dazu. Also wir haben hier zum Beispiel Fasane oder Hasen oder ganz viele Vögel, die man beobachten kann. Das kommt natürlich in dem Moment alles dazu. Und letztendlich, wir hören ja auch viele Vögel, obwohl, obwohl es so ein schlechtes Wetter ist, die profitieren alle davon. Und das macht dann auch richtig Spaß, das zu beobachten.
Ist das denn viel Arbeit, die Sie jetzt hier reinstecken müssen? Also jetzt in diese, ich sag's mal, fertige Fläche, machen Sie da noch irgendwas?
Ja, durchaus. Habe ich auch, muss ich sagen, unterschätzt zu Anfang. Dem Biologen ist es wichtig, dass diese Nistbereiche möglichst auch unbewachsen bleiben oder so leicht bewachsen sind. Aber es gibt natürlich Wildkräuter, die sind sehr dominant. Die würden das Ganze schnell komplett besiedeln und grün machen. Und dann ist es wieder für die Wildbienen uninteressant. Die wollen halt sonnige, sandige Flächen. Und von daher habe ich das unterschätzt. Wir müssen also viel Handarbeit aufwenden, um dann dieses Unkraut sagt man ja eigentlich gar nicht mehr, dieses Wildkraut.
Wildkraut oder Beikraut, genau.
Um das Wildkraut da praktisch wieder zu entfernen. Und das ist schon mehr Arbeitsaufwand, als ich dachte. Und wie gesagt, alle paar Jahre tauschen wir diese Blühkräutermischung aus. Ich habe hier jetzt so einen Bereich, da vorne kann man sehen, da haben sich irgendwann nach 2-3 Jahren Gräser durchgesetzt und wurden zu viel. Das ist dann nicht mehr so interessant. Da haben wir dann praktisch nochmal wieder neu gefräst und die neue Mischung wieder eingesät, wo dann jetzt erstmal wieder die Kräuter da sind, die wir haben wollen.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem bei heimischen Wildstauden und Wildkräutern, dass die nicht so dominant sind. Also wenn man wirklich eine dominante, wenn es ganz schlecht läuft, eine invasive, nicht heimische Pflanze hat, die dann einfach alles unterdrückt.
Genau, da ist dann wirklich Handarbeit gefragt, egal ob jetzt bei mir auf dem Acker oder im Garten. Ich habe zum Beispiel auf dem Acker viel Probleme mit Ampfer. Der ist also samt sich aus und macht sich breit und würde alles andere unterdrücken. Mhm. Und letztendlich haben wir dann viel Handarbeit, um den Ampfer dann zu beseitigen, damit die anderen Kräuter überhaupt eine Chance haben. Mhm. Und das ist von daher schon auch dauerhaft arbeitsaufwendig und ja, letztendlich teuer, weil ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche dann auch Arbeitskräfte, die da mitmachen.
Ja, klar, alleine.
Ja, ja, nee, dann sind 3 Hektar doch verdammt groß.
Ich wollte gerade sagen. Und Sie haben ja noch einen anderen Job eigentlich. Also.
Genau, ja, ja. Genau. Also hauptsächlich machen wir ja Spargel- und Erdbeeranbau. Profitieren da natürlich dann auch gerade bei den Erdbeeren von den Wildbienen, weil die brauchen wir ja zur Bestäubung. Ganz wichtiges Thema der Insekten, dass wir die zur Bestäubung brauchen. Von daher profitiere ich dann auch direkt davon, wenn wir wieder mehr Insekten haben. Mhm. Und es ist auch so, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass Wildbienen eine bessere Bestäubungsleistung haben bei Erdbeeren als Honigbienen.
Ach echt?
Okay. Ja, also die Wildbienen sind da einfach noch genauer, würde ich mal sagen, oder lassen sich mehr Zeit. Also die bestäuben besser als eine Honigbiene.
Okay.
Ist ja auch was wert.
Arme Zuchttier hat dann noch einen Nachteil.
Also wenn man so eine richtig schöne Erdbeere kauft irgendwann, dann war es wahrscheinlich eine Wildbiene, die da mal die Blüte bestäubt hat.
Okay. Ich habe auch gelernt, dass Hummeln wichtig sind für Tomatenbestäubung.
Ja, weil es gibt, glaube ich, Blüten, da kommen andere gar nicht ran.
Genau, weil die durch ihre Vibrationen die irgendwie aufmachen können.
Genau, genau.
Vibrationsbestäubung nennt sich das.
Genau, ganz witzig. Und Natur ist da schon genial. Staune ich immer wieder und letztendlich denke ich immer, der Mensch ist dann doch oft dumm und zerstört Sachen, wo er gar nicht weiß, was da eigentlich passiert und stellt dann später fest, oder habe ich jetzt was kaputt gemacht und dann versucht man das irgendwie wieder herzustellen. Und,
ja, ich glaube, was man nicht versteht, das schützt man nicht.
Genau, deswegen. Deswegen auch so ein Punkt, warum wir den Leuten hier zeigen, was wir machen. Die sollen auch gerne die Bienen kennenlernen und dann auch sagen, oh ja, Mensch, das ist die gehörende Mauerbiene, ganz toll, die wollen wir unterstützen. Und jetzt legen wir der halt auch mal einen Baumstamm hin oder eine Nisthilfe oder sorgen auch vielleicht dafür, dass im Garten was blüht, wo die was mit anfangen kann.
Genau, und einfach mal. Wir sind ja, es ist Ende April, bald ist Mai, mähfreier Mai, wird ja immer ausgerufen, dass die Leute...
Das kenne ich gar nicht.
Nein?
Nee.
Okay,
also
erzähle ich Ihnen noch was Neues. Genau, mähfreier Mai ist so ein Trend, der sich etabliert hat die letzten Jahre, dass die Leute einfach im Mai nicht mähen und einfach mal blühen lassen, zumindest im Mai.
Würde ich sofort unterstützen.
Oder Inseln machen, keine Ahnung.
Das genau, man muss ja auch nicht immer alles gleich umstellen, aber eine wilde Ecke oder einfach mal nicht mähen oder später mähen, das wäre total wertvoll. Ja. Weil wenn man dann mal nicht mäht, sieht man, dass da ja nicht nur Gras wächst, sondern im Rasen auch viele Kräuter sind, die auf mal dann auch anfangen zu blühen.
Ja.
Und wenn die dann zur Blüte kommen und nicht gleich abgemäht werden, dann sind sie sofort wertvoll für die Insekten.
Und dann samen sie sich wahrscheinlich auch wieder aus und kommen einfach später wieder, wenn man vielleicht im, weiß ich nicht, August mähfrei macht.
Ja, genau. Oder spätestens nächstes Jahr wird das Ganze immer wertvoller.
Ja.
Und ich denke, da muss man auch irgendwie ein bisschen versuchen umzudenken, dass es nicht immer alles akkurat sein muss, sondern eher so ein bisschen wild. Je weniger man eigentlich im Garten macht, umso besser.
Genau. Und wenn man pflanzt, dann vielleicht mal...
Heimisch.
Heimisch.
Genau, ganz wichtig. Und wenn irgendwo in der Ecke hinten eine Brennnessel stehen bleiben darf, wäre das auch total wertvoll.
Da freuen sich die Schmetterlingsraupen.
Genau, genau.
Und man, habe ich auch gelernt, man kann sie auch essen, man kann Tee von trinken.
Genau, und wenn man sie nicht gerade anfassen will, dann tut sie einem ja auch nichts.
Ja, genau. Und muss ja vielleicht nicht direkt an der Terrasse stehen, aber...
Nee, würde ich jetzt auch nicht machen, aber wie gesagt, hinten in der Ecke stört sie nicht. Und es gibt ganz, ganz viele, die brauchen sie zum Überleben. Und da wäre es einfach wertvoll zu sagen, lassen wir einfach mal und müssen nicht alles immer akkurat haben.
Ja, ich glaube, das müssen wir alle ein bisschen lernen vielleicht.
Ja, genau.
Also auch Unordnung auch schön lernen, sein kann.
Ja. Ich musste auch lernen, ja.
Ja, aber es ist doch gut, wenn man sich darauf einlässt.
Ja, denke ich mal. Und dann sieht man auch, dann versteht man viel auf mal auch viele Zusammenhänge in der Natur, wo man früher gar nicht drüber nachgedacht hat. Wo man dann denkt, oh Mensch, ja, ist ja wirklich wichtig, dass man die Natur auch mal dann machen lässt und nicht meint, alles besser zu können.
Genau. Und ich sehe hier auch noch, wenn wir uns hier noch einmal kurz weiter umschauen, Sie haben überall so Schautafeln, Hinweistafeln.
Ja, wir können gerne noch mal eben in den Pavillon gucken da vorne.
Ja.
Da haben wir nämlich, das ist jetzt so eine neue Idee in diesem Jahr, unsere Wildbiene des Monats.
Ah!
Also, da habe ich Fotos gemacht. Ich fotografiere die auch gerne, man braucht da ein bisschen Geduld. Aber dann klappt es vielleicht auch mal, dass man ein schönes Foto hat. Und da habe ich jetzt tatsächlich mehrere, jetzt einmal im Monat stellen wir praktisch immer eine Wildbiene des Monats hier vor. Hm. Ich habe jetzt hier auf dem Plakat die gehörende Mauerbiene als erste. Und da sieht man jetzt auch so ein Pärchen bei der Paarung.
Stimmt, jetzt sehe ich auch, dass der das Männchen so weiß vorne ist.
Genau, das hat hier weiße Gesichtsbehaarung, das Weibchen gar nicht. Da kann man die sehr schön bei unterscheiden.
Ja.
Und hier sind so verschiedene Bilder. Hier ist es mir einmal auf der Hand gelandet, das Männchen. Und hier guckt es aus dem Nesteingang raus. Und ich habe dann so einen Steckbrief dazu geschrieben und so ein bisschen zur Lebensweise der Art. Und einmal im Monat wechsle ich das Plakat aus. Und ja, nächsten Monat ist hier was anderes.
Mhm. Schöne Idee.
Ja, ich glaube, kommt gut an, ja. Genau, also man kann hier auch schön einfach mal eine Wanderung machen, mal ein bisschen gucken und sich ganz viel informieren, genau.
Genau, man kann einfach, wenn man hier langkommt, darf man hier ganz normal reinkommen.
Ja, ist jederzeit geöffnet. Es sind zwar Tore davor, aber letztendlich nur darum, weil wir hier viele Rehe haben. Anfangs hatte ich das nicht so perfekt eingezäunt und dann haben mir die Rehe einige Stauden abgefressen. Deswegen sah es da im Staudenbeet so ein bisschen wild noch aus und einige Büsche abgefressen, die wir extra gepflanzt hatten. Und wir müssen halt alles dann einzäunen hier.
Ja, okay, gut. Aber das soll die Besucher nicht abschrecken.
Aber die können jederzeit gerne kommen, genau.
Und sich das anschauen.
Also wir machen auch im Sommer eine Führung, wo ich dann auch alles Mögliche erkläre hier und zeige. Und das kommt auch immer sehr gut an.
Ja, das heißt, Sie organisieren noch viel nebenbei, würde ich sagen. Ne? Das kommt auch noch mit zur Arbeit dazu.
Das schon, aber ich muss auch sagen, das ist so ein fast schon Hobby von mir geworden oder so ein Herzensprojekt. Also das macht auch mittlerweile richtig Spaß. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das mehr wird. Und das ist wirklich eine erfolgreiche Sache, die mir auch richtig Spaß macht.
Ja. Und ich habe Sie vorhin schon gefragt, ob Sie Biolandwirt sind. Das sind Sie nicht. Überlegen Sie, das zu ändern?
Schon, aber im Moment, solange ich Erdbeeren anbaue, sehe ich da Probleme. Weil da gibt es ein paar Probleme beim Erdbeeranbau in der Landwirtschaft. Mhm. Die kann ich schwierig biologisch lösen.
Okay.
Zum Beispiel diesen Grauschimmelpilz, Botrytis. Mhm. Typischer Pilz bei Erdbeeren kennt man, dann ist irgendwann dieser Grauschimmel da drauf. Das geht ganz schnell. Jetzt aktuell blühen die Erdbeeren gerade und sind empfindlich gegen diesen Pilz. Denn die Sporen sind einfach im Boden und wenn es regnet, spritzt der Sporen an die Blüte und dann wird die Blüte infiziert. Und in dem Moment kann man chemisch was einsetzen, was natürlich erlaubt ist, um diesen Pilz dann praktisch zu bekämpfen und um die Frucht dann gesund zu erhalten, später die Frucht. Mhm. Jetzt ist noch eine Blüte, also auf die Frucht behandelt man sowieso nicht, sondern die Blüte praktisch.
Okay.
Und wenn ich das nicht machen würde, ich habe es ein paar Jahre probiert, kann ich in feuchten, schwierigen Jahren extreme Schäden haben, bis zum Totalausfall. Und das kann ich wirtschaftlich nicht verkraften.
Mhm.
Und im Biobereich versucht man das, aber auch zum Teil mit Einsatz von ganz viel Folien, um praktisch den Boden wiederum abzudecken. Und da sehe ich halt andere Nachteile. Und durch den Folieneinsatz, wo ich jetzt auch sage, ist nicht unbedingt besser.
Naja, die Folien müssen ja auch irgendwie hergestellt werden. Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich
entsorgt werden, genau.
Weiß ich nicht, Plastik oder aus was das dann ist.
Genau, letztendlich Erdölprodukt. Und letztendlich ist Bio nicht immer perfekt.
Ja.
Oder ich sag mal, wenn ich jetzt sehr, sehr extensiv wirtschafte und nur im Notfalle Pflanzenschutzmittel einsetze, sehe ich das eigentlich schon fast in Richtung Bio. Als wenn man jetzt einen intensiven Biobetrieb hat, die ja auch spritzen dürfen, zum Teil andere Sachen, die aber auch nicht unbedingt besser sind, dann denke ich, manchmal ist es hier natürlicher oder naturnaher als in einem intensiven Biobetrieb.
Wenn Sie die Blüten gegen den Pilz behandeln, ist das denn schädlich für die Wildbienen?
Nee, in dem Moment behandle ich mit einem Fungizid, was zugelassen ist. Also mittlerweile, heutzutage, werden Pflanzenschutzmittel auch alle geprüft, auch auf ihre Wirkung auf Insekten, auf Wildbienen, auf Honigbienen sowieso. Und das wirkt, hat keine Schäden. Schlimmer wäre es, wenn ich jetzt Insektizide einsetzen würde in den Erdbeeren, was ich früher durchaus gemacht habe. Es gibt halt auch Insekten, die Erdbeeren schädigen. Zum Beispiel ein Käfer, ein Erdbeerblütenstecher gibt's, der befällt die Pflanze noch in dieser Knospenphase. Bevor die Blüte entsteht, habe ich die Knospe und da sticht der praktisch in den Stängel der Knospe, legt da ein Ei rein und dann stirbt die Knospe ab und dann habe ich keine Blüte, also auch keine Erdbeere.
Ja.
Das kann wiederum in schwierigen Jahren auch zum Totalausfall führen. Und hatte ich mal, ist 20 Jahre her, seitdem weiß ich genau, wie der Käfer aussieht und suche den jedes Jahr und zähle den.
Okay.
Und letztendlich, wenn ich da 5 oder 10 von finde, ist das alles kein Problem. Dann weiß ich, der macht ein bisschen Schaden, da kann ich mit leben.
Mhm.
Aber würde ich jetzt 100 finden oder 500, dann müsste ich was machen.
Hat der keine natürlichen Feinde?
Wüsste ich nicht, doch hat er wahrscheinlich schon.
Aber die sind vielleicht
ich habe auch Ja, ich glaube vielleicht doch. Also der überlebt, das ist das Problem, nicht nur an Erdbeeren, sondern in allen möglichen Büschen und Wildpflanzen. Also der ist eigentlich immer da. Mhm. Und unter günstigen Bedingungen vermehrt er sich halt sehr stark. Mhm. Und dann kann es sein, dass er die Erdbeeren stark befällt. Das habe ich aber auch seit vielen Jahren schon nicht mehr gehabt. Mhm. Also seit vielen Jahren beobachte ich den immer wieder. Da läuft jetzt übrigens gerade ein Reh da drüben.
Ah, okay. Auf der Suche nach was zu essen.
Er würde gern hier rein und die Sträucher anfressen.
Ja, guckt so.
Das darf er nicht. Und ja, wie gesagt, der Käfer, ich beobachte ihn praktisch. Und wenn er zu viel werden würde, könnte ich was machen, was ich im Bioanbau halt nicht könnte, nicht dürfte. Und die Chance möchte ich gern behalten und musste sie die ganzen letzten Jahre nicht nutzen. Aber zumindest weiß ich, ich könnte im Notfall was machen. Das würde wahrscheinlich dann aber auch die eine oder andere Insektenart, die ich gerne schützen möchte, mitschädigen. Ja. Von daher bin ich also eher bereit zu sagen, ich nehme größeren Schaden in Kauf in den Erdbeeren, weil ich will ja nicht auf der einen Seite hier alles Mögliche für die Wildbienen tun und 100 Meter weiter dann Insekten totspritzen. Wie gesagt, wenn es nicht anders geht, um die Ernte zu retten, würde ich das versuchen. Da gibt es auch Auflagen dann. Also ich dürfte das dann nur abends machen, zum Beispiel, wenn die Wildbienen nicht mehr fliegen, sowas. Aber trotzdem hätte ich da ein schlechtes Gewissen bei und würde es nicht machen wollen. Und bin eigentlich froh, dass ich es jetzt viele Jahre nicht machen musste. Und ja, so passt das, glaube ich, gut zusammen.
Ja, ich merke schon, das Thema Landwirtschaft, Natur und wie das Umdenken passieren muss, das ist, glaube ich, sehr, sehr kompliziert.
Das ist sehr schwierig. Letztendlich ist auch jahrzehntelang die ganze Politik und die ganze Förderung in die falsche Richtung gelaufen. Mhm. Es ging jahrzehntelang immer in die Richtung, Lebensmittel müssen möglichst billig und möglichst viel produziert werden. Und das hat dann die Landwirtschaft in immer intensive Reformen getrieben. Also letztendlich wurden aus 4 kleinen Ackerflächen lieber eine große gemacht. Die konnte man einfach viel effektiver bewirtschaften. Die Flächenränder, die eben so sehr wertvoll waren mit Büschen und Sträuchern, die wurden alle mit umgepflügt, um 3 Meter mehr zu haben. Und so ist über Jahrzehnte viel zerstört worden, was eine ganz natürliche Lebensgrundlage für die Insekten war. Und das hat man damals gar nicht gewusst und gar nicht gemerkt, was man da zerstört. Und letztendlich versuchen wir jetzt, diese Bereiche hier wieder herzustellen und wieder den Wildbienen anzubieten.
Ja, genau. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben es auch schon mit Blühstreifen, haben Sie auch schon immer angelegt gehabt. Aber genau, das bietet ja nicht die Nahrung, die die Wildbienen brauchen. Wäre es eine Idee, Blühstreifen mit heimischen Wildkräutern anzulegen?
Ja, das muss dann aber schon viel spezieller werden. Ein Problem der Blühstreifen ist, dass sie in aller Regel im Winter oder im Frühjahr umgepflügt werden.
Okay.
Und wenn da jetzt in den Blühstreifen auch Wildbienen genistet haben, zerstöre ich die Nester. Also ich brauche, ganz wichtig, Bereiche, sandige, offene Bereiche, die eben nicht bearbeitet werden.
Ja.
Möglichst über Jahre nicht.
Gut.
Das habe ich auf dem normalen Acker einfach nicht mehr. Mhm. Ich habe auf dem normalen Acker heutzutage leider auch keine Wildkräuter mehr, weil die dann doch Konkurrenzpflanzen sind für die Nutzpflanze. Und da muss die Förderung wieder hingehen, dass man zumindest Teilbereiche fördert, wo man sagt, da ist der Ertrag nicht im Vordergrund, sondern wieder die Natur. Da müsste es hingehen. Tut's zum Teil, aber ich finde, es müsste noch viel mehr sein.
Genau, aber darauf machen Sie mit Ihrem Projekt ja auch aufmerksam. Das kann man ja schon so sagen. Dass vielleicht auch der eine oder andere denkt, Mensch, es geht ja doch und vielleicht probiere ich das auch mal aus.
Genau.
Vielleicht ein Vorbild sein können.
Es funktioniert aber halt auch nur mit einer vernünftigen Finanzierung. Bei mir jetzt halt mit der Patenschaft. Ansonsten staatliche Förderung oder Subventionen bekomme ich hierfür überhaupt nicht.
Ja, das wäre ja auch mal eine Idee der Politik oder eine Anregung für die Politik zu sagen.
Genau. Also letztendlich könnte man dieses Projekt ja schnell vervielfachen und sagen, man muss das und das umsetzen auf seinem Acker, dann bekommt man die und die Förderung.
Ja.
Und dann kann ich mir keinen Landwirt vorstellen, der sagt, ich mache das nicht, wenn er vernünftig dafür bezahlt wird.
Genau, und wenn er natürlich auch Fläche dafür hergeben kann.
Ja gut, aber ich sag mal, der hat ja, wenn er jetzt Getreide anbaut, bekommt er nicht viel für sein Getreide. Deswegen muss er ja immer intensiver anbauen, weil der Preis so schlecht ist. Mhm. Und wenn man ihm jetzt sagt, verzichte auf 1 Hektar und mach da ein Wildbienenprojekt und das kriegst du jetzt 3-mal so gut bezahlt, dann würden das die meisten wohl machen.
Gute Idee. Ja. Dann schlagen wir das doch vielleicht mal vor. Wer auch immer das dann hört.
Genau. Also ich würde gerne weiter erzählen, was ich hier mache und fände es toll, wenn das Nachahmer findet. Ja.
Auf jeden Fall. Gibt es, wissen Sie von Landwirten, die sowas schon machen, irgendwie in Deutschland?
Also es gibt viele Projekte, aber die sind auch oft halt noch mit diesen einjährigen Blühstreifen, die nicht wirklich Artenschutz machen. Aber es wird mehr.
Es wird mehr.
Aber der Herr Witt, der uns hier betreut, der sagt, er kennt keinen anderen Landwirt. Also er betreut keinen anderen Landwirt. Mhm. Da bin ich der Einzige.
Okay. Ja.
Ja.
Spannend.
Ja.
Ja, Herr Kemener. Ich finde es auch sehr, sehr spannend. Es ist eine schöne Fläche hier, wo man sicherlich dann ab Mai, Juni, Juli viel blühen sieht.
Da wird dann viel blühen. Manchmal muss man auf die Knie, um das zu sehen, weil das zum Teil sehr kleine Blüten sind. Aber es sind halt die wichtigen Blüten, auf die es ankommt. Ja.
Genau. Ja, sehr schön. Vielen Dank für Ihre Zeit
und
dass Sie mir das alles erklärt haben und gezeigt haben.
Sehr gerne.
Und dann hoffe ich auf viele weitere Zuschauer, Gäste, die hier vorbeikommen, sich das anschauen und Nachahmer natürlich.
Genau, die sind herzlich eingeladen. Wie gesagt, der Pfad ist immer geöffnet und hier kann man schön sitzen, auch mal in der Sonne sitzen und wir würden uns freuen.
Ja, prima. Dann erstmal vielen Dank.
Sehr gerne. Danke für Ihren Besuch.
Nachdem wir auf dem Wildbienenpfad unterwegs waren, haben Hajo Kemener und ich uns noch bei einem Kaffee über Wildbienen ausgetauscht. Seine Begeisterung für die Insekten ist definitiv ansteckend. Daher werde ich das Thema in einer kommenden Folge mit seinem Berater Rolf Witt weiter vertiefen. Falls Sie auch die Gartenwollbienen in Ihren Garten locken möchten, empfehle ich Pflanzen wie Leinkraut, Wollziest oder wie in meinem Fall den zottigen Ziest Homelo. Lustiger Name, hübsche pinke Blüten, die ab Mitte, Ende Juni blühen und einen sonnigen Standort mögen. Links zu den Pflanzen, der Wildbiene und zu Hajo Kemeners Projekt finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Dort finden Sie auch meine Kontaktdaten. Haben Sie Fragen zum Thema Garten? Dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich, wenn Sie meinen Podcast auf den Streaming-Plattformen abonnieren und sich kurz Zeit für eine Bewertung nehmen. Die nächste Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden erscheint wie gewohnt am Montag in 2 Wochen, am 29. Juli. In der 9. Folge spreche ich mit Lisa Hübotter vom Umweltamt Bremen. Sie ist Projektkoordinatorin des Naherholungsgebietes Grüner Bremer Westen. In der Folge klären wir nicht nur, was sich genau hinter dem grünen Bremer Westen verbirgt, sondern auch, warum es so schön ist, einen Kleingarten zu pachten und zu bewirtschaften. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit beim Gärtnern.